Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich fragen wir, ob Deutschland einen Millionenschatz zurückgeben muss. Dann sitzen wir in einem berühmten Theater, fast im Dunkeln, und warten auf Sprachnachrichten. Dann laufen wir durch einen leuchtenden Wald voller überwältigender Effekte. Wir reisen mit Louis Armstrong und Dizzy Gillespie in den Kongo. Und in Frankreich schöpfen wir einen fabelhaften Comté. Ein Millionenschatz könnte den Berliner Museen bald verloren gehen. Könnte. Wenn ein über 15-jähriger Streit gegen die Museen entschieden wird. Es geht um den sogenannten Welfenschatz. Geschätzter Wert mindestens 300 Millionen Euro. Vielleicht auch mehr. Einer der kostbarsten Schätze des Mittelalters mit vielen wertvollen Stücken. 1935 in Deutschland von jüdischen Händlern an die Berliner Museen verkauft. 1935, also 2 Jahre nach dem Machtantritt der Nazis. Bis heute wird darum gestritten, ob das freiwillig geschah, ob es überhaupt freiwillig geschehen konnte. Die Berliner Museen mit ihrer Dachstiftung, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, weigern sich, den Schatz zurückzugeben. Es gab Gerichtstermine, Klagen, Recherchen, Debatten, aber der Schatz ist immer noch in Berlin. Nun aber tauchen neue Hinweise auf, die, naja, zumindest darauf hindeuten, dass der Welfenschatz Raubgut sein könnte. Es geht um eine jüdische Besitzerin und ihre Flucht aus Deutschland. Willi Korte ist Historiker und Experte für Raubkunst und wir erwischen ihn in Washington D.C. Guten Abend.
Schönen guten Abend aus Washington.
Diese neuen Dokumente, die wir jetzt vor uns haben, könnten die eine Wende in diesem Fall bewirken?
Ja, sehr wohl. Über die ganzen Jahre ist ja der Welfenschatz und seine Problematik primär aus der Sichtweise der jüdischen Händler gesehen worden, die ihn letztlich verkauft haben. Nur an diesem Welfenschatz war ja ein Konsortium beteiligt. Wer genau welche Anteile hat, ist etwas schwer zu rekonstruieren. Nur die Händler hatten eher den kleineren Anteil an dem Schatz. Der größere Anteil lag bei Privatleuten. Und eine dieser Privatleuten-Geschichte, nämlich die von Frau Koch, die ist jetzt ans Tageslicht gekommen. Die Dame hatte wohl einen Anteil von 25%. Und von daher muss natürlich die Frage, handelt es sich um Raubkunst im Hinblick auf die Situation einer Privatperson, im Gegensatz zur Situation der Händler, neu gesehen, neu bewertet werden.
Und inwieweit muss das in diesem Fall neu bewertet werden? Wer ist diese Alice oder Alice Koch, dass ihr Fall, ihre Geschichte, diese mögliche Rückgabe des Welfenschatzes noch einmal in neuem Licht erscheinen lässt?
Die beiden Hauptdokumente bei dem Thema ganz allgemein und auch jetzt im Besonderen beim Welfenschatz sind ja die Fragen: A, wurde der Welfenschatz damals zu einem angemessenen Preis verkauft, und B, konnten die jüdischen Verkäufer, wie gesagt, damals aus Sichtweise der Kunsthändler, über den Erlös frei verfügen. Beides wurde in der Vergangenheit zugunsten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bejaht, weshalb ein Raubkunstfall abgelehnt wurde. So, nun haben wir die Witwe Frau Koch, die zum Zeitpunkt der Verhandlungen und des Verkaufs des Welfenschatzes, wie so viele andere deutsche Juden, Deutschland verlassen, besser gesagt aus Deutschland fliehen wollte. Um Deutschland verlassen zu können, musste man eine Reichsfluchtsteuer bezahlen. Das war eine diskriminierende Steuer von 25% im Hinblick auf das Gesamtvermögen der jeweiligen Person. Also Koch musste 25% Reichsfluchtsteuer bezahlen. In ihrem Fall war das etwas über 1 Million Reichsmark. So aus den Dokumenten, die jetzt aufgetaucht sind, aus der Nachkriegszeit, ergibt sich nun, dass der Anteil von Alice Koch am Welfenschatz von diesen 25% dazu verwendet werden musste, sprich der Erlös, um ihre Reichsfluchtsteuer zu bezahlen. Das heißt also, das Argument, die Verkäufer konnten über den Erlös frei verfügen, im Falle von Alice Koch, nicht mehr stimmt und zutrifft, sondern Alice Koch musste ihren Anteil am Verkauf des Welfenschatzes unmittelbar an die NS-Behörden für die Reichsfluchtsteuer weiterreichen.
Das heißt also, allein dieser Fall, dieser Anteil am Welfenschatz, sie hatte ja nur einen Teil am Welfenschatz, könnte eine Wende für den gesamten Schatz bedeuten und auch eine Rückgabe des gesamten Schatzes nach sich ziehen?
Man muss sich jetzt zunächst natürlich die Situation von Frau Koch ansehen. Und wenn man zum Ergebnis kommt, aha, in ihrem Fall war es ein verfolgungsbedingter Verkauf, muss man natürlich konsequenterweise sich die anderen Anteilseigner nochmal ansehen, vor allem eben die Nicht-Kunsthändler-Anteilseigner, und sehen, in welchem Maße auch diese anderen Personen verfolgungsbedingt verkauft haben. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie geht man dann mit dem Welfenschatz um? Wir wissen ja, der vermeintliche Wert ist astronomisch, eine Viertelmilliarde oder 300 Millionen, wie auch immer. Ich nehme ja nicht an, dass die Erben von Frau Koch nun Teile des Welfenschatzes bekommen sollten, damit sie sich zu Hause die aufs Buffet stellen können, sondern da wird wahrscheinlich dann eine Entschädigung notwendig sein. Und im Hinblick auf den Gesamtwert des Schatzes reden wir natürlich dann von zweistelligen Millionenbeträgen.
Die ja auch irgendwie finanziert werden müssen, ne? Und das in Zeiten Klammerkassen. Das könnte hart werden für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, oder? Also jetzt mal angenommen, es würde irgendwann eine Entscheidung fallen, dass Alice Koch entschädigt werden muss. Hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz überhaupt die Mittel dafür?
Naja, also man muss ja noch sagen, dieser Fall zieht sich nun seit Jahren hin und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz war ja bisher nicht willens, vor die beratende Kommission zu gehen, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet sind. Das ist ja der eigentliche Skandal an diesem Fall, denn wir wissen ja auch, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ja nicht irgendein Museum, sondern eine Museumsorganisation, die im Wesentlichen vom Bund und von den Ländern betrieben wird. Und von daher muss natürlich diese Frage letztlich wieder bei der Bundesregierung und den Länderregierungen beantwortet werden.
Gerade ist ja ein neues Gesetz verabschiedet worden, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu reformieren, umzubauen. Die einzelnen Museen sollen zum Beispiel unabhängiger werden, Gremien sollen verändert, verschlankt werden. Es gibt auch einen leichten Zuwachs beim Etat, aber wirklich nicht allzu viel. Und bemerkenswerterweise, die Länder kommen mit relativ wenig Geld weg bei dieser Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also am Ende landet es vermutlich doch wieder beim Bund. Sollte es da vielleicht so eine Art Sonderetat geben für solche Fälle?
Ja, Sonderetat ist ja ein populäres Thema zu Zeiten der leeren Kassen. Ja, also ich meine, bei dem Thema ganz allgemein haben wir ja seit Jahrzehnten, muss man schon sagen, die Frage, ob, wenn es um Restitutionsfälle geht, die jetzt in Anspruch genommenen, sprich ein Museum oder auch eine Privatperson, entsprechend entschädigt werden sollte. Und dafür bräuchte man eben einen Entschädigungsfonds. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Der Bund sagt bisher immer gleichbleibend, das ist uns zu unsicher, wie viel Geld da notwendig ist. Von daher können wir das nicht einkalkulieren und lehnen es deshalb ab. Möglicherweise im Hinblick auf das Welfenschatzthema muss diese Entschädigungsfonds-Idee nun ernsthaft aufgegriffen werden. Denn wie gesagt, wenn hier die Erben von Frau Koch, der einen Anteil von 25% am Schatz gehörte, entschädigt werden sollen, reden wir von einem zweistelligen Millionenbetrag.
Und gleichzeitig eben die beratende Kommission, die sogenannte beratende Kommission, die sich um NS-Raubkunst kümmert und eben sich Fälle anschaut. Das tut sie schon seit vielen, vielen Jahren, auch wenn es eher wenige Fälle sind, weil die Kommission viele Fälle gar nicht so schnell bearbeitet hat. Daran gab es ja auch lange Kritik. Nun gab es auch eine Reform dieser Kommission. Sie soll deutlich gestärkt werden auch in Zukunft. Sie soll fast wie ein Schiedsgericht agieren können. Und vor allem aber auch, es reicht, wenn eine der beiden Seiten, also entweder die Geschädigten oder eben das Deutsche Museum oder das in Deutschland ansässige Museum, tatsächlich diese Kommission anrufen, dann muss sie aktiv werden. Nun gibt es hier offenbar, also so sieht es jedenfalls aus, eine Verzögerungstaktik der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, was diese Kommission angeht. Und da hört man auch schon einen gewissen Unmut aus der Kommission selbst heraus. Was erhoffen, was erwarten Sie sich von dieser sogenannten beratenden Kommission in diesem Fall mit dem Welfenschatz?
Nein, die beratende Kommission hat sich ja gerade auf Sicht der Museen in den letzten paar Jahren den Ruf erarbeitet, sozusagen zu restitutionsfreundlich zu sein. das nun geplante Schiedsgericht, ob das nun dieses oder nächstes Jahr die beratende Kommission ablösen soll, hat zwar in der Tat den Vorteil, wie Sie gerade sagten, dass es einseitig angerufen werden kann. Nur entscheidend sind ja die Spielregeln beim neuen Schiedsgericht. Und da besteht eigentlich auf Seiten der Opfer und ihrer Repräsentanten die allgemeine Einschätzung, dass die Spielregeln des Schiedsgerichts ungünstiger für die Anspruchsteller sein werden. Und deshalb ergibt es eben den Verdacht, dass die Stiftung Polnische Kulturbesitz den Gang vor die beratende Kommission vermeiden will, in der Befürchtung, dass er viel kosten würde, in der Hoffnung, dass das Schiedsgericht mit den anderen neuen, weniger günstigen Spielregeln eine etwas vielleicht günstigere Empfehlung, Entscheidung für die Stiftung Polnische Kulturbesitz finden kann.
Aber kann denn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz überhaupt den Gang vor diese Kommission vermeiden? Das ist doch gar nicht vorgesehen. Sie muss doch zustimmen, oder?
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ja nicht irgendein Museum, sondern eine Institution, die im Grunde am Tropf der Bundesregierung, der Bundesmittel hängt. Und es gibt eine eindeutige Vereinbarung zwischen Stiftung und Bundesregierung, dass die Stiftung, soweit sie angerufen wird, unverzüglich den Fall der beratenden Kommission vorzulegen hat. Im aktuellen Fall prüft die Stiftung, ob die Anspruchsteller überhaupt die Voraussetzungen erfüllen, vor die Kommission zu gehen. Das ist natürlich eine völlig unangemessene Sichtweise, denn die Stiftung wird hier zum Richter in eigener Sache. Ob die Anspruchsteller die Erfordernisse erfüllen, vor die beratende Kommission zu gehen, ist Sache der beratenden Kommission und nicht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Anspruchgegner. Also dieses Verhalten ist für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Stiftung den Gang vor die beratende Kommission bewusst verzögert. Und es wäre eigentlich Aufgabe von Frau Roth und ihrer Behörde, die Stiftung unvermittelt anzuweisen, ohne weitere Verzögerung den Fall der beratenden Kommission vorzulegen.
Darauf wollte ich hinaus, dass es ja eigentlich, genau wie Sie es erwähnt haben, es diese klare Vereinbarung gibt zwischen der Bundesregierung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihrer reichen Sammlung, aber wo eben auch viele Werke durchaus auch noch, was die Herkunft angeht, diskutiert werden müssen, eben dort zuzustimmen hat, vor der Kommission zu erscheinen. Das wird sich ja dann, wenn sich diese sogenannte beratende Kommission reformiert haben wird, in eine andere Form sowieso erledigt haben, weil es dann eindeutiger geregelt ist, nicht nur für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern für alle Sammlungen in Deutschland. Haben Sie den Eindruck, wenn wir jetzt zurückschauen auf diese lange Geschichte mit dem Welfenschatz, das sind ja über 15 Jahre, die darüber gestritten wird, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die größte Kulturinstitution Deutschlands, die auch in direkter Verbindung mit der Bundesrepublik steht, weil sie eben zu großen Teilen vom Bund finanziert wird, dass sie systematisch Rückgabe von NS-bedingtem Raubgut verzögert?
Naja, mein Eindruck, und der beschränkt sich nicht auf Deutschland, ist der, wenn es in einem Land um einen Restitutionsfall geht, wo bedeutendste Kunstwerke für das jeweilige Land zur Disposition stehen, wie in Deutschland eben der Welfenschatz, der ja nun national wertvolles Kulturgut ist, dass man von Seiten der Museumsverwaltung nicht den Dialog sucht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, sondern es bevorzugt, mit mehr oder weniger angemessenen Manövern die Sache zu verhindern bzw. hinauszuzögern, was in diesem Fall in der Tat bedeutet, dass dieser Fall nun seit 15 Jahren über zahlreiche Anwälte sowohl in Deutschland als auch in den USA, der Fall war ja hier in den USA bis vor dem Supreme Court, man bevorzugt, Millionen für Anwälte auszugeben, um eben den Schatz nicht zum Raubkunstfall werden zu lassen, anstatt sich mit den Erben hinzusetzen und zu versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden, die ja durchaus eigentlich vorsehen sollte, dass der Schatz in Deutschland zusammenbleibt und im Museum bleibt. Denn die Alternative wäre natürlich für die jeweiligen Anspruchsteller, wenn sie gerade im Hinblick auf ihre Anwaltskosten etwas zurückbekommen, dass das Objekt dann verkauft werden muss und dann landet es in einer Privatsammlung, was ja auch nicht unbedingt das bevorzugte Endergebnis sein sollte.
Willi Korte, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Der Historiker und Experte für Raubkunst über die neuesten Entwicklungen in Sachen Welfenschatz, einem der kostbarsten Schätze des Mittelalters, der während der Nazizeit die Besitzer gewechselt hat. So, inzwischen ist André Mumert hier im Studio eingetroffen, unser Kritiker. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie kommen aus dem Hau, dem Hebbel am Ufer in Berlin und haben offenbar Sprachnachrichten empfangen von einem recht bekannten, auch schon seit fast 30 Jahren erfolgreichen Performance-Kollektiv, nämlich Gorb Squad. Was waren das für Sprachnachrichten?
Das waren Nachrichten, die die großen Fragen unserer Existenz eigentlich mit eingeschlossen haben. Es sind die Fragen, wegen derer man nachts nicht schlafen kann, so wurde das heute zum Beispiel formuliert. Also alles, was man eigentlich schon immer klären wollte und nicht klären kann und was man dann richten möchte an Instanzen, die nicht da sind, in dem Fall eigentlich aus dem Jenseits. Aber dass diese Fragen für uns alle eine Rolle spielen, das wurde schon zur Begrüßung so formuliert.
Why are we here? That's a big question, right? And I sort of think that we each of us, we walk around every day with so many questions, don't we? They can be a burden. Heavy.
Ich habe ja auch ein paar Fragen, ehrlich gesagt, wie dieser Abend letztlich verlief. Also Sprachnachrichten über philosophische Grundfragen und Sie saßen im Theater und haben diese Sprachnachrichten empfangen, wurden die gesendet. Wie genau lief das ab?
Ja, man muss das noch ein bisschen auseinanderdröseln, weil es so war, dass in diesem Fall die Performerin Sarah Tom sich an uns gewandt hat. Man muss vielleicht kurz erklären, das war ein Ton aus der Generalprobe. Gorb Squad haben sich dazu entschieden, diesen Abend in zwei unterschiedlichen Besetzungen zu spielen, mal so, mal so.
Ein deutsch-englisches Kollektiv. Muss man dazu sagen.
Genau, ne? Also. Das heißt, viel wird Englisch gesprochen, auch ein bisschen Deutsch. Und die Grundidee war eben, dass erstmal so Fragen gesammelt werden. Wir haben alle eine Handynummer bekommen und durften unsere großen Lebensfragen auf die Bühne schicken, sozusagen per Handy, damit die dann ins Jenseits weitergeleitet werden können.
Und klar, wohin
das,
sonst?
Wohin sonst? Denn das Grundprinzip war, wir machen gemeinsam so eine theatrale Seance, eine Geisterbeschwörung. Und es wurde auch gefragt, wer war denn im Publikum schon mal bei einer Seance? Erstaunlicherweise waren wohl einige schon mal dabei. Dann wurde die Frage gestellt, und gab es Kontakt zum Jenseits? Und auch da wurde gesagt, ja, also so ein, zwei Leute haben das wohl schon mal erlebt. Und das sollte nun im theatralen Raum oder dann auch im Stadtraum von Berlin nochmal auf eine neue Ebene gebracht werden. Das heißt, drei weitere PerformerInnen traten auf. Das waren Oskar, Melina Bucherding, Johanna Freiburg und Simon Will. Und das waren sozusagen die Medien für diese Seance. Die haben diese Fragen, die wir ihnen aufs Handy gegeben haben, mitgenommen, sind rausgegangen in die Stadt, die sie dann als ihren ja, Jenseitsraum erkundet haben, haben mit den Geistern der Stadt Berlin Kontakt aufgenommen und nach Antworten gesucht.
Das ist relativ zentral gelegen, muss man dazu sagen, das Hebbel am Ufer, das gehört zwar zum Bezirk Kreuzberg, ist aber fast schon Mitte eigentlich, da ist auch die SPD-Bundesparteizentrale nicht weit, das Willy-Brandt-Haus ist gegenüber.
Das wurde auch erwähnt, ja. Da hat man wohl auch sich aufgehalten. Eine der Performerinnen ist in eine nahegelegene Billardkneipe hineingegangen, aus der sie wohl relativ schnell wieder rauskomplimentiert wurde. Das sind eigentlich ganz schöne Varianten von dem, was Gorb Squad tatsächlich jetzt seit 30 Jahren machen. Sie gehen raus, sie bringen Theater und Leben, die Menschen auf der Straße und das Theater zusammen. Sie machen Theater mit Passanten, mit Anwohnerinnen
in
und
live,
Anwohnern.
In Live-Performances.
In Live-Performances. Mhm. Und das haben sie auch heute gemacht, eben mit diesem besonderen Clou, das Jenseits anzuspielen. Und da wird es natürlich schwierig. Das heißt, wir saßen die meiste Zeit in diesem Theater auf der Bühne eigentlich nur so Nebelschwaden und Lichter, die das so ein ganz kleines bisschen illuminiert haben. Und dann kamen eben von draußen immer mal wieder so diese Sprachnachrichten rein. Und natürlich ist der Eindruck erweckt worden, das ist alles ganz spontan. Da werden irgendwelche Menschen auf der Straße angesprochen oder es wird beschrieben, dass da irgendwelche Ratten über die Straße laufen. Es waren ein paar Ratten zu viel. Da habe ich schon gedacht, naja, ob das nun wirklich rund ums Hau so eine Rattenplage gibt, weiß ich nicht. sich nicht. Möglich ist es natürlich. Man hat allerdings gemerkt, einige dieser zentralen Gespräche und Ereignisse, die wir da erleben, sind voraufgezeichnet gewesen, beziehungsweise die waren nicht spontan. Wenn ein 68-jähriger Mann zufällig erzählt, er hat seinen fast 100-jährigen Vater im Sterben begleitet und jetzt ist gerade seine Enkelin ein Jahr alt geworden, dann merkt man, das wurde natürlich vorher ausgewählt, damit es auch zu diesem Thema passt.
Zu sehr verdichtet vielleicht in diesem Moment, ne? Hat Sie das enttäuscht? Also hätten Sie erwartet, auch als Kritiker, dass es dann sozusagen wirklich live ist, echt live ist?
Ich glaube, man kann bei so einem Abend nicht alles live machen. Das muss auch überhaupt nicht der Fall sein. Das Problem, was ich hatte, ist, dass dieser Eindruck eben erweckt wurde. Man hat das auch gemerkt, es wurden Menschen auf die Bühne geholt, von der Straße scheinbar. Die bekamen auch so einen Auftrittsapplaus, als wären das wirklich Menschen, die gar nicht wissen, was sie da tun. Anderthalb Minuten später wurde klar, naja, die haben das geprobt. Die sind nicht eben mal so von der Straße geholt worden. Und diese Irritationseffekte, die haben mich tatsächlich gestört. Also ich glaube, das hätte man klarer absetzen müssen. Erkennbarer machen, das ist etwas, das ist nicht live. Und das sind Dinge, die wir jetzt wirklich auf der Straße machen, die wir euch hier hereinholen. Und da können auch Sachen passieren, die vielleicht theatral da nicht so gut funktionieren. Und gerade das macht dann auch den Charme aus.
Und diese grundsätzlichen Fragen ans Leben, philosophische Grundfragen, hat sie das weitergebracht?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Es ist etwas, was mich auch irritiert hat am Ende, dass das in so einer netten, freundlichen, charmanten Art und Weise über die Bühne gebracht wird. Das ist sehr typisch für Gobsquad, das ist auch sehr angenehm. Aber es wird dann so uns als Schlussgesang mitgegeben, hört den Dingen zu, die ihr auf der Straße findet. Die Verstorbenen, sie sind gar nicht weg, sie sind noch vorhanden in den Dingen. Das ist natürlich sehr hübsch und sehr schön und ein bisschen naiv und wärmt einem vielleicht auch das Herz. Aber da hätte ich mir doch gewünscht, dass sie auch an die wunden Punkte gehen. Also, dass sie sagen, wir versuchen hier Kontakt mit etwas aufzunehmen, was wir nicht finden. Wir finden auch keine Antworten auf die Fragen, die wir uns eigentlich wirklich stellen. Es wurde so ein bisschen ins Nette und ins Freundliche gebracht, aber ich glaube, das Thema ist eigentlich total interessant und es ist auch ein Thema, was verstören könnte, was zumindest Momente schaffen könnte, die auch theatral einen ein bisschen wirklich zum Nachdenken bringen. Und hinzu kam, das war dann auch durch diese tranceartige, seancenartige Stimmung auch nicht anderthalb Stunden lang besonders unterhaltsam. Man musste sich manchmal ein bisschen wach halten, um nicht nur ins Jenseits, sondern womöglich auch in den Schlaf abzudriften. Und das will man natürlich nicht.
Zum Glück sind Sie wach geblieben. Zumindest hier im Studio waren Sie sehr wach. Dankeschön, André Mumert. Also mit einer eher enttäuschenden Bilanz dieses neuen Performance-Abends des Performance-Kollektivs Gobsquad. News from Beyond. Heute Abend war also Uraufführung im Hebbel am Ufer im Hau in Berlin. Vielen Dank.
Sehr gern.
André Mumert. Und jetzt gehen wir durch einen Wald, durch einen leuchtenden Wald. In der Kunsthalle in Bremen ist heute Abend nämlich ein besonderes Kunstwerk einer der wichtigsten Schweizer Künstlerinnen eingeweiht worden. Pippi Lotti Rist nämlich.
Ich möchte auch in meinen Arbeiten, dass die Leute auf das Material zurückgeworfen werden, zwischendrin. Dass man nicht nur abtaucht und einer Geschichte oder einem Gedicht folgt, sondern dass man richtig sich wieder vergewissert, es ist ein Pixel, Oberfläche, Licht. So wie man einen Bewusstseinsflash erlebt.
Pippi Lotti Rist, die Videokünstlerin, hat also in Bremen einen Pixelwald installiert, durch den man wandern kann und eine neue Welt erkundet. Kuratorin ist Eva Fischer-Hausdorff. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie kann man sich diesen Pixelwald, ist ja schon mal ein schönes Wort, wie kann man den sich vorstellen?
Ja, den Pixelwald kann man sich vorstellen als einen ja geradezu verwunschenen Ort, der jetzt da in der Kunsthalle Bremen zu erleben ist. Es ist ein Raum, der sehr dunkel ist, aber der dann letztendlich doch auch ausgefüllt ist mit Licht. Es hängen 3000 LED-Pixel von der Decke herab und man kann eben in diesem Pixelwald spazieren gehen und das Ganze auf sich wirken lassen.
In einem Interview mit einer Kunstzeitschrift, nämlich Monopol, sagte Pippi Lotti Rist, es ist wie ein Baby von Virtual Reality, das aber den ganzen Körper umfängt. Also das hört sich schon nach einer sehr immersiven Erfahrung an. Sie als Kuratorin hatten ja das Privileg, sozusagen bei der Entstehung dieses Werkes, bei der Installation dieses Werkes dabei zu sein. Auch wenn Sie natürlich, ich sag mal, eine fachliche Distanz dazu haben. Sind Sie ganz eingesogen worden?
Ja, das bin ich und das sind bisher auch alle Menschen, die diesen Pixelwald erlebt haben. Es ist eben tatsächlich etwas, womit, glaube ich, wirklich fast alle Menschen sich sehr gut verbinden können. Die Arbeiten von Pippi Lotti Rist und ganz besonders auch dieser Pixelwald fahren in uns rein. Also das ist wirklich etwas, was sehr stark auch ans Gefühl appelliert und das Wichtige ist natürlich, dass man es erlebt. Also wir sprechen jetzt hier darüber, damit möglichst viele Leute es wirklich auch mit ihrem eigenen Körper erfahren können. Diese Erfahrung von Videobild, das sich dort in diesem Pixelwald zeigt, und Sound, beides kommt zusammen und ist von Pippi Lottirist so angelegt, dass es uns ganz stark eben wirklich ja, empfinden lässt. Und was Sie eben sagten, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Virtual Reality, das ist eben tatsächlich der Ausgangspunkt für sie gewesen. Sie hatte so eine VR-Brille auf und hat dann gesagt, das ist natürlich eigentlich ein ganz tolles Erlebnis, aber ich bin so alleine damit. Ich möchte eigentlich etwas schaffen, wo viele Menschen zusammenkommen und dort dann gemeinsam das Videobild erleben können, im Videobild gemeinsam spazieren gehen können. Und das ist etwas, was man im Pixelwald kann.
Das heißt also auch Gemeinschaft bilden, also fast schon gemeinsame sinnliche Gruppenerfahrung. Ist das so ein bisschen das Ziel dieses Werks auch?
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen sonderbar, aber das ist tatsächlich etwas, also wichtig für Sie ist eben, dass das Museum sich als Begegnungsort versteht. Das ist etwas, was ganz viel auch mit der Philosophie der Kunsthalle Bremen auch zu tun hat. Unser Museum als Ort, in dem Menschen sich begegnen können, in dem sie gemeinsam Dinge erleben können. Und das ist eben etwas, was wir durch den Pixelwald von Pippi Lottirist ganz wunderbar zeigen können, das gemeinsame Erlebnis, dass man sich sieht. Ich sehe etwas und ich sehe mein Gegenüber, wie er oder sie auch etwas sieht und man gemeinsam eben etwas erfährt.
Wie ordnet sich das ein in das Werk, in das ja schon sehr umfangreiche Werk von Pippi Lottirist?
Der Pixelwald ist letztendlich ein ganz logischer weiterer Schritt in ihrem Werk. Pippi Lottirist hat schon sehr früh angefangen, sich eigentlich abzuarbeiten an diesem Bildschirm, an dem Fernseher oder meinetwegen auch den Display, Handy-Displays, mit denen wir zu tun haben. Und sie sagt, das ist eigentlich sowas ganz Zahmes, dieses Rechteck. Und sie möchte dieses Rechteck aufbrechen. Sie möchte auch diesen Respekt, den wir vor der Technik haben, aufbrechen. Und das ist etwas, was eben durch den Pixelwald passiert. Sie sagt, das ist eigentlich, als wäre dieser Bildschirm in den Raum hinein explodiert. Sie ermächtigt letztendlich auch die Besucherinnen und Besucher, sich selbst den Weg zu ebnen durch den Pixelwald. Und insofern ist es eben tatsächlich eigentlich eine ganz stringente Entwicklung in ihrem Werk.
Es ist auch interessant, weil ja digital eigentlich auch eine gewisse Distanzierung bedeutet. Also, dass man eben mit Geräten zu tun hat und dass man auf der einen Seite reingesogen wird als Zuschauer, als Beobachter, als Nutzer. Das erleben wir ja alle natürlich täglich mit unseren Smartphones und vielen anderen Geräten. Aber auf der anderen Seite eben auch so eine gewisse Distanziertheit bleibt, eine Entfremdung von der Maschine. Wird das da überwunden?
Ja, also das ist zumindest etwas, was sehr wichtig für Pippi Lottirist, genau diese Entfremdung eben zu überwinden, sich auseinanderzusetzen mit der Technik, keine Angst vor der Technik zu haben. Und wenn man den Pixelwald erlebt, wenn man sich darin bewegt, dann sieht man eben, dass es immer wieder ein Dialog ist zwischen Technik und Mensch, zwischen Dingen, die synthetisch hergestellt sind oder auch mit der Hand hergestellt sind. Also es ist sozusagen ein ständiger Dialog zwischen Technik und Mensch und so versucht sie eben tatsächlich eben auch diese Vereinzelung, die wir vielleicht, wenn wir permanent in unser Handybildschirm hineinschauen, das auch wirklich zu überwinden.
Und es ist natürlich auch bemerkenswert, dass Sie in der Kunsthalle Bremen offenbar dieses Werk ankaufen konnten. Nicht etwa nur eine Leihgabe oder etwas Kurzfristiges, sondern das wird in Bremen bleiben. Ist ja nicht die erste Installation dieser Art, gab es auch schon woanders, in Oslo, in Houston, in Zürich, jetzt also in Bremen. Es ist natürlich bemerkenswert, dass Sie überhaupt den Etat dafür haben. Wie kommt's?
Das ist ein ganz besonderer Moment gewesen. Wir haben vor 2 Jahren, 2023, 200 Jahre Kunstverein in Bremen gegründet. Der Kunstverein in Bremen ist ja der Träger der Kunsthalle Bremen. Und anlässlich dieses besonderen Jubiläums haben einige Förderer sich zusammengefunden und haben eben diesen Ankauf ermöglicht. Und das ist natürlich eine ganz große Sache für uns, aber auch für Bremen, dass wir eben tatsächlich eben diesen ganz besonderen Pixelwald jetzt zeigen können und permanent auch in den nächsten Jahren präsentieren können.
Und dann wird sich das vervielfältigen bei Instagram. Vermute ich mal, denn das ist ja nun ganz sicher, das will ich gar nicht werten, aber auch Instagrammable, oder?
Ja, absolut. Das haben wir jetzt schon bemerkt, als wir heute die Pressekonferenz hatten oder alle anderen Menschen, die hineingekommen sind schon. Da zückt natürlich jeder sein Handy und das ist natürlich ganz klar. Mhm.
Da berührt sich wieder Technik mit Technik und wird sicherlich auch zur Popularität dieses Ausstellungsstücks beitragen. Ich wünsche viel Erfolg in der Kunsthalle in Bremen mit dem neuen Werk von Pippi Lottirist, also einem ganzen Pixelwald, kuratiert von Eva Fischer-Hausdorf. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der irakischen Stadt Mossul ist die Restaurierung der von der IS-Terrormiliz zerstörten Kulturstätten nach jahrelanger Arbeit abgeschlossen. UNESCO-Generaldirektorin Asuleh lobte vor Ort, der Geist von Mossul sei wiederbelebt. Sie besuchte die wiederaufgebaute Al-Nuri-Moschee, die alte Hira-Kirche und die Kirche unserer lieben Frau. Asuleh sprach von einem Gründungsakt und einem Symbol für den gesamten Irak und sogar darüber hinaus. Hier habe man gezeigt, welche Kraft das Erbe, die Kultur und die Bildung hätten, um sich von einer Krise zu erholen, die viele für unüberwindbar gehalten hätten. Die UN-Kulturorganisation hat in Mossul mit Hilfe von Partnern seit 2018 mehr als 140 Millionen Euro in die Restaurierung historischer Stätten und in die Kultur investiert. Nach Kontroversen um ältere Social-Media-Posts der Schauspielerin Carla Sofia Gascón hat Netflix reagiert. Das Streaming-Unternehmen hat die Spanierin aus seiner Werbekampagne für den Musical-Thriller Emilia Pérez herausgenommen. Gascón spielt darin einen mexikanischen Drogenboss, der nach einer Geschlechtsumwandlung als Frau weiterlebt. Der Film hatte einen Golden Globe gewonnen und ist wie Gascón für einen Oscar nominiert. Anlass für die Maßnahme von Netflix sind ältere Online-Posts der Künstlerin, die kürzlich aufgetaucht sind. Darin hatte sie unter anderem rassistische Äußerungen gemacht und Künstlerkollegen beleidigt. Medienberichten zufolge wird Gascón auch nicht mehr an verschiedenen Gala-Veranstaltungen wie der Verleihung der Critics' Choice Awards Ende der Woche teilnehmen. Die Leipziger Buchmesse schafft mehr Raum für Kinder- und Jugendliteratur. Nach eigenen Angaben soll es Angebote für junge Menschen künftig in 2 statt wie bisher nur in 1 Messehalle geben. Auch die Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur wird vergrößert. Neben neuem Lesestoff werden demnach auch weitere Möglichkeiten geschaffen, selbst aktiv zu werden. Außerdem werden auf der Leipziger Buchmesse die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis bekannt gegeben, der mit 72.000 Euro dotiert ist. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.
Barbara Becker mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. In 4 Wochen werden die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben, die Oscars. Und nominiert ist eine außergewöhnliche Doku über den Kongo in den 60er Jahren. Aber es ist mehr als das. Es ist auch eine Geschichte über Kolonialismus, Krisen und auch die Rolle von Jazz im Kalten Krieg. Soundtrack to a coup d'état, so heißt der Film.
One of America's most popular emissaries arrives in the troubled Congo on a State Department's goodwill mission. Louis Stalin's swinging outrage Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic.
The people of the Congo are entitled to build up their country in peace and freedom.
Anke Lewig ist im Studio aus der Filmredaktion. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Vladimir.
Was ist das für ein Film?
Ja, wir haben es ja gerade gehört. So wie dieser Ausschnitt ist der ganze Film. Es ist sehr viel Archivmaterial. Und wir können ja mal den Ausschnitt auseinandernehmen. Also es geht um die
drin, ne?
Ankunft von Louis Armstrong Anfang der 1960er Jahre im Kongo. Er wurde da von der US-Regierung hingeschickt, quasi so, um Werbung zu machen für die freie Welt. Er wird gefeiert und alles, Stadien sind gefüllt. Hinterher bekommt er natürlich mit, dass er nur ausgenutzt wurde, hat sich dann dagegen auch gewehrt. Dann hören wir als nächstes jemanden hämmern. Das ist Khrushchev, der sich darüber aufregt, was der Westen da in Afrika, in Kongo alles anstellt. Und am Ende hören wir, genau, und dann hören wir den Eisenhower, den damaligen US-Präsidenten, der den schwarzafrikanischen Ländern Freiheit und Frieden verspricht. Wenig später sehen wir aber ein Interview mit seinem damaligen CSI-Chef im Kongo. Da sagt er, natürlich wollte Eisenhower Lumumba umbringen und zwar mit vergifteter Zahnpasta. Also wir kriegen diese ganzen politischen Verwicklungen mit. Und wir kriegen eben auch mit, was mit dem Jazz gemacht wurde, dass immer wieder schwarze Musiker und Musikerinnen dorthin geschickt wurden als Werbung für die freie Welt. Und deshalb auch der Titel. Also es gibt sehr viel Jazz, einmal um zu zeigen, wie diese Musiker instrumentalisiert wurden, aber gleichzeitig, dass der Jazz sich trotzdem durchsetzt, Widerstand leistet und wütend ist.
Also beides gleichzeitig. Also instrumentalisieren auf der einen Seite, also so Jazz im Kalten Krieg, und auf der anderen Seite aber auch wieder Emanzipation. Also beides in einem.
Ja, weil sie zum Beispiel Nina Simone, die auch in den Kongo geschickt wurde und dann auch irgendwas schmuggelt und durchaus mitbekommt, dass sie da von belgischen Agenten überwacht wird.
Also eine politische Doku, eine Musikdoku, alles in einem, eine Doku über Kolonialismus, die Befreiung vom Kolonialismus, ganz schön viel. Ne?
Ja, es ist auf alle Fälle viel und vielleicht muss man sich den Film auch ein bisschen wie Free Jazz vorstellen. Also er
improvisiert auch ein bisschen.
Ja, und er gönnt sich die Abschweichung, bleibt aber bei seinen Themen. Also ein Thema ist aber auch auf alle Fälle damals die Utopie Anfang der 60er Jahre, dass es vielleicht auch die Vereinigten Staaten von Afrika geben könnte. Dann aber die Gegenmelodie, wie der Westen und auch der Osten eigentlich, und das ist ja heute auch noch so, scharf auf die Bodenschätze sind, dass es gar nicht um den Menschen geht. Also, dass wir auch alles
China.
Nochmal aufgedeckt wird.
Nicht,
ja, jetzt
nicht mehr
die
Sowjetunion oder Russland, sondern China.
Also, das ist da mit drin, ja. Und gleichzeitig eben die Ermordung von Lumumba. Also, das ist schon ein viel klingendes
Freiheitskämpfer, muss man dazu erklären, vielleicht, ne? Aus dem Kongo auch.
Und der erste Präsident, also der relativ schnell dann umgebracht wurde, also geputscht wurde. Und da haben natürlich Brüssel, also Belgien und die USA eine große Rolle gespielt. Und ich finde, jede Szene in dem Film sitzt einfach. Also dann sieht man Louis Armstrong eben im Kongo und gleichzeitig sieht man Malcolm X, der kopfschüttelnd in Amerika ist und sagt, ja, hier haben 22 Millionen Amerikaner noch niemals die Bürgerrechte. Also genauso ist der Film.
Bekommt der Film einen Oscar?
Das müssen wir abwarten, bin ich gespannt.
Hat er Chancen?
Ja, ich würde sagen, könnte schon gut sein. Aber andererseits gibt es ja auch den Film No Other Land, der ja damals auf der Berlinale den Dokumentarfilmpreis gewonnen hat, der gemacht wurde von einem palästinensischen und israelischen Regisseur.
Der viele Debatten ausgelöst
genau,
hat.
Genau, ja. Und der Film wurde auch instrumentalisiert. Also der wird sicher auch eine große Rolle noch bei den Oscars spielen.
Soundtrack to a Coup d'État, also diese Doku in den deutschen Kinos ab dem Donnerstag. Und wie gesagt, bei den Oscars nominiert in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. So, und der andere Film, über den wir reden wollen, da kommen wir wieder zurück nach Europa. Ein Film aus Frankreich, Könige des Sommers. Und wie man so hört, ist das die Geschichte eines 18-Jährigen, der ausgerechnet Käse machen will. Wie kommt es dazu?
Ja, wie es dazu kommt, wir lernen diesen 18-jährigen Totone kennen, wie er eigentlich so in den Tag hineinlebt, perspektivlos so ein bisschen, immer Mofa fährt, großer Freiheitstraum, trinkt, damit die noch Frau im Bett landet, aber es geht gar nicht mehr, weil er zu betrunken ist. Und dann gibt es den tragischen Unfall des Vaters und auf einmal ist er mit seiner kleinen Schwester allein. Er muss Geld verdienen, arbeitet in der Käserei, kriegt 10 Euro die Stunde, bekommt aber mit, dass man 30.000 Euro gewinnen kann für einen guten Käse und beschließt, selbst Käse zu machen.
Was ist denn das für ein Obelix-Kessel?
Ich mach Käse. Ich habe euch doch erzählt, dass der Käse aus Angelais mit seinen Medaillen viel Kohle verdient hat. Wenn ich die goldene schaffe, kriege ich 30.000 für einen Comté. Hilf mir mal.
30.000?
Ist echt ein bisschen alt, das Ding. Warum willst du denn das hochheben?
Na, um drunter Feuer zu machen.
Du weißt, wie man Feuer macht?
Und wie man Käse macht auch.
Na los, jeder fasst an einer Seite an.
Ja, da haben wir es gehört, da wächst so eine kleine Solidargemeinschaft zusammen.
Jungs beim Käse machen.
Ja, muss aber die Milch ja auch her, die wird geklaut. Und zwar auch von einer jungen Frau, die diesen Hof macht und in die verliebt sich eben Totone. Und während er sich mit ihr trifft, klauen die Freunde eben die Milch. Und man hofft, dass die beiden trotzdem ein Paar werden. Man hofft, dass sie mit ihrem Käse auch gewinnen. Und gleichzeitig ist man wirklich mittendrin in einer Coming-of-Age-Geschichte, die unheimlich viel über Alltag auch erzählt, über die Härte des Lebens und wie man Käse macht.
Könige des Sommers, eine Empfehlung, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also dafür liebe ich die Franzosen, dass sie es immer wieder schaffen, schöne, leicht inszenierte Liebesgeschichten zu erzählen, die wirklich sehr viele Überraschungen hat und gleichzeitig uns aber auch einen Arbeitstag, Alltag erzählen von der sozialen Realität. Und ich kann nur sagen, ja, mit dem Käse reift auch dieser junge Totone.
Könige des Sommers, also jetzt in den deutschen Kinos und außerdem die Dokumentation Soundtrack to a Coup d'État, nominiert für den Oscar, auch in den deutschen Kinos zu erleben. Anke Lewig aus unserer Filmredaktion, vielen Dank.
Tschüss.
Dankeschön, tschüss. So, und jetzt auf nach London zu einem der ganz Großen der Weltliteratur, nämlich Charles Dickens, Autor von Oliver Twist oder Christmas Carol oder David Copperfield und ein Superstar mit seinen realistischen Romanen im 19. Jahrhundert. Zum Glück steht noch das Haus, in dem er wohnte, vor 100 Jahren eröffnet. Feiert es sich jetzt mit einer neuen Ausstellung und unsere Korrespondentin Christine Heuer hat sich umgesehen.
48 Doughty Street ist seit 100 Jahren eine berühmte Londoner Adresse. Oft zitiert, wie hier in einer britischen Wochenschau von 1938.
It was at 48 Doughty Street that Dickens lived during his early married life.
Charles Dickens mietete das dreigeschossige Reihenhaus in Bloomsbury von 1837 bis 1839. Hier schrieb er die Pickwick Papers, Oliver Twist und Nicholas Nickleby. Wie David Copperfield oder A Christmas Carol bis heute Standardwerke der englischen Literatur. In den 20er Jahren kauften Dickens Fans und Freunde das Haus. Am 9. Juni 1925, dem 55. Todestag des Dichters, eröffnete es als Charles Dickens Museum.
There is a fantastic photograph from the newspapers. And in it you can see everyone out the street.
Es gibt ein fantastisches Zeitungsfoto von dem Tag, schwärmt Frankie Kubicki von der Museumsleitung. Man sieht darauf eine große Menschenmenge in der Straße. Fans und die Leute, die das Museum erschaffen hatten, haben gefeiert.
Fans, people that worked very hard to create the museum would have really been celebrating. And that's very much what we want to capture this year.
In der Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag geht es im Dickens Museum ganz um den Dichter selbst und warum er zu einer der populärsten Figuren der britischen Kulturgeschichte wurde.
A very big figure in terms of popular culture, identity, I would say. He's very much like Shakespeare. I think he's someone that in terms of Britishness people think of. And he's hugely popular still today.
Zum Jubiläum präsentiert das Dickens Museum selten gezeigte Stücke aus seiner umfangreichen Sammlung. Das wertvollste, ein lange verloren geglaubtes Ölporträt des jungen Schriftstellers. Anders als auf Fotos des älteren, kränklichen Mannes trägt Dickens hier noch keinen Bart. Sein dunkles Haar ist voll und schulterlang, sein Blick selbstbewusst und ein wenig spöttisch.
He's got wit, he's got creativity.
Er hat Witz und Kreativität. Sein Gesicht wirkt eigentlich ernst, aber da ist auch ein kleines Lächeln. Man spürt seinen Lebenshunger. Das ist der Dickens, den wir aus den Erinnerungen seiner Zeitgenossen kennen. Es ist wunderbar, das in seinem Gesicht zu sehen.
It's the Dickens we get from people's recollections. And so it's really wonderful to see it in his own face.
Charles Dickens war der Schriftsteller im viktorianischen England. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, musste er mit 12 Jahren als Hilfsarbeiter in einer Fabrik arbeiten. Später wurde er Schreiber bei einem Rechtsanwalt, dann Journalist und schließlich mit seinen zunächst in Zeitungen veröffentlichten Geschichten weltberühmt. Der Autor realistischer Romane war ein Popstar seiner Zeit.
You've got to think of it. Sort of like the Beatles. People were trying to pull off his buttons.
Man muss es sich wie bei den Beatles vorstellen. Die Leute versuchten ihm die Knöpfe abzureißen oder eine Locke seines Haares zu ergattern. Er war kein Dichter im Elfenbeinturm, sondern eine kulturelle Kraft.
As a cultural force, not just an author in an ivory tower. He is really this pop phenomenon.
Bis heute pilgern Dickens-Fans in die Londoner Doughty Street, um in die versunkene Welt ihres Idols einzutauchen. Viele Einrichtungsgegenstände, darunter der Schreibtisch, stammen wirklich aus seinem Besitz. Zum 100. Geburtstag zeigt das Dickens-Museum auch den Gala-Anzug, den Dickens kurz vor seinem Tod 1870 bei einem Empfang des Prince of Wales trug. Das ist nichts für jeden Tag. Der Anzug hat Militärknöpfe und goldene Borten. Er spiegelt seine Bedeutung wider. Er hat ihn getragen. Deshalb ist es ein fantastisches Ausstellungsstück.
So it's a really fantastic item that's on display.
Ein anderes, die Ausgabe von David Copperfield, die Überlebende der Scott-Expedition zum Südpol dabei hatten.
Apparently they would read that to each other every night to keep themselves going.
Offenbar haben sie sich daraus jeden Abend gegenseitig vorgelesen, um sich Mut zu machen. Es gibt diese schwarzen, verschmierten Fingerabdrücke, vermutlich von dem Brennstoff, den sie in ihrer Eishöhle benutzten.
Smudgy fingerprints, probably from the type of fuel they were burning.
Please, sir. I want some more.
What? Oliver Twist has asked for more. For more!
Die wechselhaften Schicksale von Dickens Figuren haben sich vielen Generationen von Lesern und dank zahlreicher Verfilmungen auch Kinogängern tief eingeprägt. Dickens beschreibt Figuren verschiedener Klassen, Berufe, Lebensstile und Orte, sagt Frankie Kubicki. Natürlich vor dem Hintergrund des viktorianischen Zeitalters. Aber die Charaktere sind die, die wir auch heute kennen. Die Menschen haben sich seit Tausenden von Jahren nicht geändert. Das berührt uns bis heute und bringt uns dazu, seine Bücher immer und immer wieder zu lesen. Für Dickens-Leser und solche, die es werden wollen, lohnt sich ein Besuch im früheren Wohnhaus des Schriftstellers dieses Jahr besonders. Zu seinem 100. Geburtstag hat das Charles Dickens Museum wirklich mächtig aufgefahren.
Thank you, sir, for your kindness. I'll always remember it.
Wieder ein Grund mehr, nach London zu fahren, diesmal ins Charles Dickens Museum, in sein altes Wohnhaus. Also jetzt nochmal mit einer neuen Ausstellung und mit vielen neuen Objekten. Unsere Korrespondentin Christina Höher hat sich für uns umgeschaut. So, und Klaus Bukatzky schaut jetzt in die Feuilletons vom 6. Februar.
Die Menschen riefen gerne nach starken Herrschern, insbesondere in Krisenzeiten, sagt Annette Kehnel. Aber sie wussten auch um die Gefahr der Selbstzerstörung, die mit dem Größenwahn einhergeht, erklärt die Historikerin im Interview mit Christ und Welt, dem Ressort der Wochenzeitung Die Zeit, für die Fragen des Glaubens. Im Mittelalter war allgemein bekannt, Superbia, der Hochmut, macht blind. Er raubt den Verstand, er entmenschlicht. Mir scheint, man hat im Mittelalter sogar schneller die Geduld mit Machtmissbrauch verloren, als wir das heute tun. Im Mittelalter mussten die Menschen froh und dankbar sein, wenn sie überhaupt lesen und schreiben konnten. Und heute können sie sich überall austoben als Schreiber und ihren Verstand rauben lassen als Leser. Als Facebook anfing, hat niemand über Vertrauen und Sicherheit nachgedacht, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung über einen dieser Austoborte in der digitalen Welt. Niemand hat mit der übergroßen Wirkung gerechnet, dass das mal ein globaler Versammlungsort, wenn nicht sogar so etwas wie ein Nationalstaat werden würde. Das sagt im Interview die Politik- und Digitalberaterin Alexis Cruz, die einst für den Meta-Konzern gearbeitet hat, zu dem auch das Netzwerk Facebook gehört. Im Kontext von Desinformationen sind die USA ein spezieller Fall. Wir machen gerade etwas durch, was die meisten anderen Demokratien schon hinter sich haben. Wir flirten mit dem Autoritarismus. Und warum flirten so viele, die mit der digitalen Technologie zu Milliardären wurden, nun mit dem autoritären US-Präsidenten Donald Trump? Sie achten immer darauf, dass sie im Gleichschritt mit der amtierenden Regierung sind, damit Klagen und Untersuchungen gestoppt werden, gerade im Kartellrecht, damit die Regulierung nicht überhand nimmt. Dann spendet man 1 Million für die Feiern zur Amtseinführung. Da brauchen wir etwas Aufmunterung von der Historikerin Annette Kehne in ihrem Interview mit Christ und Welt. Die Geschichte der Macht ist immer auch eine Geschichte der Einhegung ihrer Gefahren. Und auch die Digitalfachfrau Alexis Cruz sieht Hoffnung, wenn sie an die Digitalgiganten und ihre Macht denkt. Es gibt zahlreiche akademische Zentren, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen. Und es gibt Europa. Europa ist momentan die einzige Gegend, die genügend Kapital und Innovation aufbringen und gleichzeitig seine Regulierungen verstärken kann, um wirklich etwas zu verändern. Europa könnte so etwas wie ein Schutzhafen für Innovatoren sein. Ein Schutzhafen für Flüchtlinge dürfte Europa aber immer weniger sein. Was wird ein Unionskanzler da alles ändern wollen, dessen Partei es mit dem europäischen Recht nicht so hat? Vielmehr müsse die Bundesrepublik, forderte Friedrich Merz, von ihrem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer Völker- und Europarecht nicht achtet, dem wird früher oder später auch das Verfassungsrecht kein Maßstab mehr sein, warnen Helmut Philipp Aust und Heike Krieger, die Völkerrecht an der Freien Universität Berlin lehren. Ein solcher Umgang mit dem Recht schwächt letzten Endes auch die Stellung Deutschlands als Mittelmacht in den Umbruchprozessen der internationalen Ordnung. Möge ein Kanzler Friedrich Merz doch auf die Historikerin Annette Kehnel hören. Die beste Medizin gegen Hochmut ist die Demut. Im Mittelalter galt sie als höchste Pflicht eines Herrschers.
Klaus Bukatzky aus den Feuilletons vom 6. Februar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.